Willkommen beim Radiokolleg. Heinz Janisch begrüßt Sie. In den kommenden Minuten kommen bei uns zwei bemerkenswerte, starke Frauen zu Wort. Für ihre Reihe Mut zum Leben, über die Zuversicht auch Schwieriges zu meistern, hat Margarete Englert-Krajonek zwei Frauen besucht, die Schreckliches erlebt haben. Sie erzählen, wie sie trotzdem den Mut zum Weiterleben gefunden haben. Wie soll man umgehen mit traumatischen Erlebnissen? Wie lassen sie sich in der Therapie verarbeiten? Wie kann man den Lebensmut wieder stärken? Wir versuchen einige Antworten.
Wenn ein Mensch durch einen anderen Menschen Gewalt erlitten hat, dann nimmt er diesen anderen Menschen, also seinen schlimmsten Feind, nach innen, ob er das will oder nicht.
Michaela Huber, psychologische Psychotherapeutin und Traumaforscherin aus Göttingen.
Das ist eine der erstaunlichsten Erkenntnisse der Psychotherapie. Wir bemerken, dass Menschen, die unter einem anderen Menschen gelitten haben und sei es nur für Bruchteile von Sekunden, den hasserfüllten Blick gesehen haben, die Hände gespürt haben, den Atem gespürt haben dieses anderen, gibt es ein inneres Abbild davon. Und auf einmal kann man sich selbst so fühlen, wie der andere sich gefühlt hat. Und das hat etwas mit unserem Empathielernen zu tun. Wir fühlen, was der andere fühlt. Das heißt, ich kann spüren, wie sich jemand fühlt, der voller Hass einen anderen attackiert. Das, was wir da nach innen genommen haben, durch diese Erfahrung, kann sich verselbstständigen. Das kann ein Eigenleben führen. Das kann sich so auswirken, dass es sich gegen unsere andere Seite, die zum Beispiel Opfer dieses Menschen war, sich als eine stete innere Wiederholung dieses Traumas reinszeniert. Das heißt, man quält sich selbst. Der Hass, der gegen einen gekommen ist, wirkt sich im Inneren zerstörerisch aus.
Die Opfer haben das Gefühl, dass etwas Fremdes ihr Denken und Handeln bestimmt. Nicht immer, aber manchmal. Wenn ein Geräusch, ein Geruch, ein Wort, eine Situation den Gewaltakt in Erinnerung rufen, dann spüren sie den hasserfüllten Blick des Täters auf sich. Sie werden überschwemmt von Angst und Ohnmacht. Sie reagieren mit Panik oder werden aggressiv, sagt Michaela Huber. In der therapeutischen Arbeit geht es vorrangig darum, dieses isolierte traumatische Erlebnis in das Leben der Betroffenen zu integrieren. Nur so lässt sich das Trauma bearbeiten. Als Therapeutin wird sie aber regelmäßig mit heftigen Schuldgefühlen der Opfer konfrontiert.
Es ist sehr interessant, dass Menschen, die einem anderen Gewalt antun, sich ja in die Position begeben, ich darf das. Jeder weiß, dass man nicht Gewalt ausüben darf. Deswegen ist einer, der gegenüber einem anderen zum Täter wird, immer jemand, der sich in diesem Augenblick in die Position stellt, nicht ich bin schuld, sondern du bist schuld. Ich darf dir jetzt Gewalt antun, um mich zu verteidigen, um dich zur Ordnung zu rufen und so weiter. Aus irgendeinem höheren Zweck. Das nennt man eine Schuldabwehr des Täters. Das geht häufig einher oder fast immer einher mit einer Schuldübernahme des Opfers.
Hinter den Schuldgefühlen des Opfers steht aber noch eine andere Dynamik, erklärt Michaela Huber. Wie er glaubt, dass er selbst schuld ist, gibt sich der Illusion hin, er oder sie hätte den Gewaltakt verhindern können, indem er sein Verhalten ändert. Das Schuldgefühl gibt dem Opfer scheinbar Kontrolle über die Situation.
Opfer sagen oft, wenn ich irgendwie anders gewesen wäre, ich hätte da nicht vorbeifahren dürfen, ich hätte dieses kurze Kleid nicht anhaben dürfen, ich hätte ihn nicht provozieren dürfen, dann wäre es nicht passiert. Eine meiner Lieblingsfragen ist dann, lieber das denken, sonst? Und dann warte ich mal, was kommt. Und ganz häufig kommt dann, lieber denken, ich bin es selbst schuld, sonst hätte ich ja gar nichts machen können. Und dann wäre ich absolut ausgeliefert gewesen. Und dann wäre ich ja vielleicht immer so ausgeliefert. Dann kann ja jeder mit mir machen, was er will. Und dann merkt man, wie das verallgemeinert und die Ohnmacht und Verzweiflung der Menschen fast noch tiefer werden lässt. Sodass wir spüren, dass das Schuldgefühl auch eine Abwehr anderer Empfindungsqualitäten wie der tiefen Verzweiflung der Ohnmacht ist.
Was intuitiv als Schutzmechanismus aufgebaut wird, nämlich die Abwehr der Ohnmacht, hindert die Betroffenen daran, die traumatische Erfahrung zu bearbeiten. Das Ziel des therapeutischen Prozesses muss es sein, die erlittene Gefahr anzuerkennen. Erst dann ist eine Veränderung möglich.
Das Anerkennen hat häufig etwas sehr Schmerzhaftes. Doch in der Arbeit mit Menschen, die Traumatisierungen erlebt und erlitten haben, genauso wie in der Arbeit mit den Tätern, kommen wir um die Prozesse des Anerkennens nicht vorbei. Wir müssen immer wieder dahin kommen zu sehen, es ist wirklich geschehen. Nur dann, wenn es wirklich wahr werden kann, realisiert wird, dass das passiert wird, nur dann können wir das Trauma loslassen.
Ein fixer Bestandteil der Traumatherapie ist ja, dass derjenige mit Begleitung, und die kann ja oft jahrelang sein, und das ist auch etwas, was wir in ESRA hier immer anbieten, nicht? Also für Holocaust-Über gibt es keine zeitliche Begrenzung der Therapie, wenn Sie das wollen und brauchen, dass dieses Trauma in irgendeiner Form ins Leben integriert werden kann.
Klaus-Peter Mihacek ist der ärztliche Leiter des psychosozialen Zentrums ESRA in Wien. Das hebräische Wort ESRA bedeutet Hilfe. Angeboten wird diese Menschen, die durch Verfolgung, Folter, Misshandlung, Migration traumatische Erfahrungen gemacht haben. Ursprünglich wurde ESRA zur Unterstützung von Holocaust-Opfern und deren Kindern gegründet. Aber mehr als die Hälfte der Patienten heute sind Opfer aktueller Kriege. Das Ziel der Traumabearbeitung muss es sein, den Lebensmut der Betroffenen wieder zu stärken.
Im besten Fall kann es gelingen, dass es sogar eine Sinngebung gibt und eine Veränderung im vielleicht Lebensstil oder Wandel etc. Und bei den älteren Holocaust-Überlebenden haben wir eben bei vielen die Sinngebung gefunden, oder die haben das gefunden, indem sie eben als Zeitzeugen gingen, um eben zu warnen bzw. Zeichen aufzuzeigen, was die Zeichen sein können, wenn sich eine Gesellschaft wieder in diese Richtung verändert. Oder sie haben Bücher geschrieben, oder sie haben Tagebücher auch geschrieben, oder sie haben es eben künstlerisch verarbeitet. Ja. Und wenn das gelingt, dann kann man sagen, das ist eine erfolgreiche Integration der traumatischen Erlebnisse ins Leben. Ja. Dass diese Erlebnisse nie vergessen werden, ist klar. Ja, die sind immer präsent, damit müssen diese Menschen leider leben bis zu ihrem Ende. Aber es kann sehr wohl sein, dass es sozusagen durch diese Sinngebung oder durch Integration ins Leben nicht mehr so belastend ist.
Ich habe eine schöne Kindheit gehabt, aber ich erinnere mich an fast keine Details. Während ab dem 10. November ich nie vergesse, was alles passiert ist.
Mit dem Novemberpogrom 1938 verlor die damals 11-jährige Lili Tauber ihr Zuhause, ihre Eltern, den Bruder, die Geborgenheit einer Familie. Die Bilder dieser Ereignisse sind in ihrer Erinnerung eingebrannt. Die Verhaftung durch die SA, das Massenlager in der Wiener Neustädter Synagoge, die Überstellung nach Wien, die Deportation eines Onkels, dann ihr Visum nach England.
Ich bin dann mit einem Kindertransport nach England gekommen. Also man musste ein Permit haben, dass man nach England. Und die Regierung hat beschlossen, die englische, sie gibt so viele Permits, wie notwendig ist, aber einer muss dafür garantieren, dass sie nicht dem englischen Staat zur Last fallen. Also das heißt, ein Herr so und so hat müssen garantieren, dass er für ein Kind, das kommt, sorgen wird. Und so sind zehntausende Kinder gerettet worden. Meine Eltern haben keine Möglichkeit hinauszukommen und Es war keine Verbindung mehr, dass ich irgendwas über meine Eltern erfahren habe. Und es war dann, das weiß ich noch so wie heute, im Herbst 1944, dass im englischen Parlament bekannt geworden ist, dass es Todeslager gibt. Also dann war der Krieg aus und eine Schwester meiner Mutter war hier mit einem Arier verheiratet, der sich nicht scheiden lassen hat und so hat sie überlebt. Und sie hat dann gesagt, meine Eltern waren in einem Lager, da haben sie ja noch hier und da schreiben können. Und eines Tages hat meine Mutter ihr geschrieben, man hat ihren Mann weggeführt. Und dann war von ihr auch nichts mehr, also nichts mehr.
Diese Tante bat Lilly, nach dem Krieg nach Österreich zurückzukehren. Die 19-jährige junge Frau folgte der Einladung und nahm die Eisenbahn nach Wien. Denn sie habe sonst keinen Menschen gekannt, berichtet sie heute. Lillys Tante lebte in Prein an der Rax. Dort war ihre Mutter geboren, dort hatte Lilly als Kind die Ferien bei den Großeltern verbracht.
Die haben ein Geschäft gehabt, wie man am Land hat, alles. Also kurz und gut, ich bin zu dieser Tante und habe im Geschäft geholfen und war das Fräulein Lilly in der Freien an der Rax. Wir haben sehr viel Besuch gehabt, weil Essen war sehr knapp damals und in der Freien am Land hat es immer was zu essen gegeben. Und naja, da war ich dann etliche Jahre, bis ich meinen Mann kennengelernt habe und ihn geheiratet habe.
Lilly Tauber zog mit ihrem Mann, der bei der Post arbeitete, nach Wien. Im Gemeindebau führte die junge Familie ein bescheidenes Leben. Im Zentrum stand die Zukunft der beiden Söhne. Hat sie mit ihren Kindern über die Vertreibung, über die Ermordung der Großeltern gesprochen?
Sie sind damit aufgewachsen. Es gibt Familien, da wird nie drüber gesprochen. Nie. Und ich weiß nicht, wieso bei uns immer wieder drüber gesprochen wird. Ich finde, es hilft viel mehr, wenn man drüber spricht, wie wenn man alles hinunterschluckt.
Um gegen das Vergessen anzutreten, um jungen Menschen davon zu berichten, wie sie ihre Vertreibung im Kindesalter erlebt hatte, den Tod der Eltern, ihre Rückkehr ins zerbombte Wien, war Lilly Tauber der Einladung von Schulen gefolgt und hatte dort als Zeitzeugin berichtet.
Ich bin in sehr viele Schulen gegangen, also vor ein paar Jahren. Und die haben so aufmerksam zugehört, ja. Manche waren so benommen und sie haben noch nie sowas gehört, ja. Da hat man können eine Stecknadel fallen hören. Und zum Schluss habe ich immer gesagt, und das meine ich, man soll Menschen nicht beurteilen über ihre Farbe oder irgend sowas, sondern nur das, was an einem Menschen sein soll. Ein Mensch soll verständnisvoll sein und auch Verständnis für andere Menschen haben.
Lilly Tauber blickt heute auf ein erfülltes Leben zurück. Die beiden Söhne und die Enkeltochter sind ihre große Freude, berichtet sie. Doch es vergehe kein Tag, an dem sie nicht an ihre Eltern denken müsse.
Trauern tut man immer. Am Anfang habe ich ja noch gehofft, dass sie leben, nicht? Bis das Parlament in England bekannt gegeben hat, dass es diese Gaskammern gibt. Man hofft immer, Aber es ist dann viel mehr bekannt geworden, ja? Gegen Ende des Krieges, was sich mit den Juden abgespielt hat. Und da ist natürlich die Hoffnung auch immer kleiner geworden. Ne? Immer wieder denke ich dran. Immer wieder, ja.
Thank you.
allein das Besprechen können und aussprechen können von unaussprechlichen Erlebnissen, die ja auch wirklich manchmal kaum, auch als Zuhörer kaum zu ertragen sind. Allein das ist schon eine Riesenerleichterung und das melden uns auch immer wieder die Überlebenden zurück.
Der Psychiater Klaus-Peter Mihacek, ärztlicher Leiter von ESRA in Wien.
Wobei es so ist, dass man prinzipiell niemanden dazu zwingt oder in eine Situation hineintreibt, wo er sozusagen erzählen muss, ja? Sondern das ist etwas, wo höchste Vorsicht geboten ist, dass man die Autonomie dieser Patienten und deren Selbstbestimmung, wann sie etwas erzählen, beachtet, ja? Weil sonst verliert man den Patienten, ja. Und das hat sich herausgestellt, dass das wirklich von selber kommt, immer wieder, dass also Patienten von selber die Dinge ansprechen und besprechen. Aber natürlich erfordert es vorher einen ziemlichen Vertrauensaufbau. Und der kann oft über 1-2 Jahre gehen. Also ich habe sehr wohl eine Patientin gehabt, die mir erst nach 2 Jahren Details aus ihren Erlebnissen, aus ihren traumatischen Erlebnissen erzählt hat. Und das hat halt diese 2 Jahre gebraucht, bis sie damit herausgerückt ist. Ja. Und dann war es aber für sie unglaublich erleichternd. Und sie hat mir auch immer wieder erzählt, dass ich der einzige Mensch auf der Welt bin, dem sie das bisher erzählt hat. Und sie würde es auch gern so belassen.
Jemandem anderen erzählen heißt, dass der andere zuhört und er oder sie auf das Erzählte Acht gibt und es sorgfältig aufbewahrt. Den Erzählenden hilft das, die traumatische Erfahrung neu einzuordnen, und zwar mit der Gewissheit, im Hier und Jetzt geschützt und in Sicherheit zu sein. Sie schöpfen wieder Kraft, den Mut weiterzumachen und sich ein neues Leben aufzubauen.
Alle Überlebenden waren ja bedacht, sich sozusagen wieder eine Existenz aufzubauen, Familien zu gründen und möglichst nicht zurückzuschauen, ja, sondern eher nach vorne zu schauen. Und erst im Alter kommen ja wirklich dann drängend diese Erinnerungen wieder hoch. Ja? Und das ist dann äußerst unangenehm. Und das war auch dann oft der Punkt, wo Menschen sich an uns gewandt haben und gesagt haben, so, und jetzt brauche ich Hilfe. Weil zum Beispiel in der Nacht Albträume passieren, weil sie die Dinge immer wieder erleben, weil Bilder auftauchen etc. Ja? Und die Decke ist ja wirklich extrem dünn, dass sozusagen eine Intrusion oder beziehungsweise eine Traumareaktivierung wieder passiert. Das kann ja eben passieren durch entweder politische Verhältnisse, die eben jetzt als bedrohlich wieder auftauchen, nicht? Stichwort also Wiedererstarken der Rechten mit auch Antisemitismus, aber auch sonst Xenophobie etc. Das ist unglaublich belastend. Das ist etwas, wo ja viele dann wirklich mit dem gepackten Koffer wieder zu Hause sitzen und sagen, ja, wie lang bin ich hier noch sicher? Aber das können auch andere Formen von Gerüchen, Bildern, die auftauchen etc. sein, nicht?
Zeugnis abzulegen über die Zeit, die sie im Konzentrationslager erlitten hat, darüber zu berichten, mit jungen Menschen ins Gespräch zu kommen, das war der 2013 verstorbenen Sängerin und Malerin Jaya Stoika ein zentrales Anliegen. In einem Interview für Ö1 aus dem Jahr 1995 erzählte Jaya Stoika, dass sie bis nach Japan fuhr, um mit den Kindern über ihr Leben als Romni, als Angehörige einer verfolgten Minderheit, zu sprechen.
Dann bin ich in Kindergärten gekommen und da waren so circa 300 Kinder. Und die haben sich so verknallt in mich, die haben mich so gern gehabt, dass sie gesagt haben, Tante Chai, du musst uns irgendwas da lassen oder was schicken, dass wir immer von dir haben werden und streicheln werden.
Zurück in Wien hatte Jaya Stoika die Idee, den Kindern von Hiroshima ein Bild zu schicken.
Dann habe ich mich hingesetzt mit den Farben, dann habe ich das alles angeschaut. Oh, wie gesagt, mein Bruder kann so schön malen, der Kalli, und ich kann das nicht. Und jetzt sitze ich da mit den Farben, mit den Blättern. Ich habe es aber versprochen. Ich muss das schicken nach Japan. Wie mache ich das? Dann ist der Pinsel in Wasser und dann in die Farbe. Und plötzlich waren 2 Bilder. Da fertig, die habe ich wirklich geschickt nach Japan. Aber mich faszinierte die Farbe weiter. Ich saß ganz alleine zu Hause und der Pinsel, ohne dass ich etwas vorhatte zu machen, war das Erste, dass ich einen Stacheldraht gemacht habe, einen Stachelzaun. ohne dass ich es vorgehabt habe. Und dahinter zwei Bretter. Und so ist das Malen überhaupt entstanden. Denn alles, was ich in den Konzentrationslagern erlebt habe und wo ich mich ganz intensiv daran erinnern kann, das kommt auf diesen Leinwand oder Mappe. Also ist sehr geduldig, akzeptiert mich auch, streitet mit mir nicht. Und das wird halt alles in diesen Blätter und Leinwand aufgebaut.
Stacheldraht und Schergen, Leid und Tod visualisierten sich in Jaya Stoikas Bildern. Den Kindern von Hiroshima aber schickte sie ihren Lebensbaum.
Das war in Bergen-Belsen, gell? Und es war der einzige Laubbaum mit ganz dicken, saftigen Blättern. Also wenn man sie geknickt hat, dann ist eine Träne rausgeflossen aus diesem Blatt. Und das Harz, was dieser kleine Baum, fast 1,20 Meter vielleicht groß und zwei Äste in der Mitte, er war ziemlich jung, ja. Und da kam ein gelb-weiß-grün-brauner Saft, so ein Saft raus. Und das bildete sich wie so ein wunderschöner Kristall, aber ganz weich und süßlich. Es war weich wie Wachs. Und es machte satt und es war süß, es war gut. Und das nahm die Mama immer und steckte mir es schnell, steckte es im Mund und schlug es runter.
Zuversicht und Lebensmut sind Eigenschaften, die Menschen auch unter widrigsten Umständen entwickeln. Ihre Erfahrung, geliebt zu werden, die Erwartung, selbstwirksam zu werden und Einfluss zu nehmen auf die eigene Lebensgestaltung, sind die entscheidenden Faktoren. Klaus-Peter Mihalcek.
Mut zum Leben haben wäre für mich, dass ich weiß, wer ich bin, woher ich komme, was das dann für Auswirkungen hat in meinen Handlungen und dass ich sehr wohl erstens mal meine Schattenseiten, aber auch meine positive Seiten akzeptiere und dass ich sehr wohl bejahend zum Leben stehe. Weil es sehr wohl ganz positive Begegnungen im Leben gibt, die man erleben kann, wenn man sich darauf einlässt und will. Und da sind wir jetzt wieder natürlich bei Vertrauen, da sind wir wieder bei zwischenmenschlichen Beziehungen, weil das, denke ich mir, ist das, was das Leben eigentlich lebenswert macht. Abgesehen natürlich dann von Dingen wie Kunst, Philosophie und vielleicht auch Religion etc. Nicht? Aber jetzt im zwischenmenschlichen Bereich, denke ich mir, sollte man den Mut nie verlieren, dass das möglich ist. Und das ist auch etwas, was wir versuchen immer wieder unseren Patienten, Klienten zu vermitteln bzw. auch vorzuleben, nicht? Dass sie erleben, dass es hier sehr wohl tragende und gute Beziehungen möglich sind. Ja, das ist der Sinn und Zweck eigentlich auch jeder Psychotherapie, das so zu vermitteln. Ja.
Tragende und gute Beziehungen sind möglich. Mut zum Leben, über die Zuversicht auch Schwieriges zu meistern. Sie hörten die vierte Folge einer Reihe von Margarete Engelhardt-Krajanek.